Deutschlandfunk, der Tag.
Wir stehen vor einer potenziell katastrophalen Wetterlage.
Klingt schon recht furchterregend, was der Meteorologe Daniel Kehlemann da für Österreich in den nächsten Tagen heranziehen sieht.
Selbst die konservativsten Wettermodelle zeigen Niederschlagsmengen bis Sonntag zwischen 80 und 100 Liter pro Quadratmeter. Die Extremlösungen sogar bis zu 400 Liter auf den Quadratmeter. Zum Vergleich, der Wiener Jahresniederschlag, der Gesamtniederschlag der Bundeshauptstadt, beträgt 680.
Schon jetzt gibt es heftige Schneefälle und Dauerregen und es könnte noch viel schlimmer kommen. Auf was sich Österreich gerade vorbereitet, das erzählt uns gleich unser Korrespondent Oliver Schosch in Wien. Und von meiner Kollegin Sandra Pfister erfahren wir danach, warum bei uns viele Städte und Gemeinden für solche Extremwetterereignisse noch nicht besonders gut gewappnet sind.
Ich suche eine Herausforderung und ich will eine gute Ingenieurin im Bereich erneuerbare Energien werden. Ich möchte zum Beispiel lernen, wie Elektrofahrzeuge in Zukunft komplett recycelt werden können. Das möchte ich in den kommenden 5 Jahren erreichen.
Die Kenianerin Peres haben wir da gehört, eine Ingenieurin, die auf erneuerbare Energien spezialisiert ist. Ab November wird sie in Düsseldorf für ein Unternehmen arbeiten, das E-Bikes herstellt. In Zukunft soll es Fachkräften aus dem Land leichter gemacht werden, in Deutschland zu arbeiten. Wie attraktiv ist das für die Menschen im Land? Auch das ein Thema in der Tag für diesen 13. September 2024. Ich bin Gaspar Bachenberg. Also Oliver, erklär uns, was kommt da gerade auf Österreich zu?
Also die Meteorologen sagen, dass es in Österreich bis Montag oder Dienstag tatsächlich ununterbrochen durchregnen könnte. Wenn ich jetzt hier in Wien aus dem Fenster schaue, ja, muss ich sagen, stimmt, seit einigen Stunden. Also es regnet durchgehend, hört gar nicht auf und ist auch ziemlich windig. Es gibt auch Warnungen von Schneebruch, also von herabstürzenden Baumteilen wegen Schnee in höheren Lagen in Österreich, aber eben vor allem die enormen Regenmengen. Was den Regen angeht, könnte es insgesamt 150 bis 200 Liter pro Quadratmeter geben und in schlimmsten Fällen sogar bis zu 400 Liter pro Quadratmeter. Die Stadt Wien bekommt pro Jahr 600 Liter pro Quadratmeter Regen. Also es heißt, was da teilweise runterkommt, ist ungefähr 60% der Jahresmenge der Stadt Wien.
Gut, dass du das nochmal aufgeschlüsselt hast. Mathe war wirklich nie meine Leidenschaft. Aber 60% in ein paar Tagen, was sonst so das Jahr über runterkommt, das klingt schon heftig. Betrifft das vor allem den Süden und Osten des Landes oder ist das eigentlich überall?
Also es kommt schon überall viel runter. Also da ist nur der Süden an der slowenischen Grenze Kärnten ein bisschen ausgenommen. Und am schlimmsten ist es eigentlich so in der Mitte, also Niederösterreich und Oberösterreich, vor allem für Deutsche interessant, das Salzkammergut, also Gmunden, Bad Ischl, das ist ja eine Top-Urlaubsregion, die ganzen Seen dort. Da wird es ziemlich durchregnen und das ist eine der heftigsten Gegenden. Und eben Niederösterreich, so die Gegend rund um St. Pölten.
Jetzt sind alle ziemlich gespannt, wäre neutral ausgedrückt, aber gucken mit ziemlicher Sorge auf das, was da in den nächsten Tagen passieren wird. Kann man sagen, es wird heftig werden, aber man kann noch nicht ganz genau sagen, wie schlimm es dann am Ende tatsächlich wird.
Ja, vermutlich so. Also was jetzt schon passiert, das ist vor allem in den höheren Lagen im Bundesland Salzburg ein Wintereinbruch. Also da war die Feuerwehr schon im Einsatz, weil eben Bäume abgebrochen waren, auf die Fahrbahn gefallen sind und eben Fahrzeuge von der Straße abgerutscht sind. Bislang sind die Pegelstände der Flüsse noch nicht extrem hoch, also das regnet sich noch so richtig ein. Was man natürlich befürchtet, ist, dass Flüsse überlaufen könnten, Deiche brechen könnten, dass Straßenabschnitte überflutet werden könnten und Keller volllaufen. Und für das alles versucht man sich zu rüsten.
So, und dann müssen wir natürlich darüber sprechen, wie das gerade geschieht. Welche Vorbereitungen laufen gerade?
Also ein Team von unserem AD Studio Wien war gerade in Niederösterreich bei einer Krisensitzung mit der Landeshauptfrau, also der Ministerpräsidentin. Da hieß es, dass in diesem größten österreichischen Bundesland 100.000 Feuerwehrleute in Bereitschaft sind. Insgesamt sind in Österreich 1.000 Soldaten auch in Bereitschaft und auch die Autobahnräumdienste. Es stehen auch Helikopter und Sandsäcke als Hilfsmittel bereit. Ja, mehr als bereitstehen kann man im Moment noch nicht tun.
Wenn es da gerade so eine Krisensitzung gab und ja auch Informationen für die Öffentlichkeit, welche Empfehlungen, welchen Rat gibt es für die Menschen, die jetzt vorhaben, mit dem Auto unterwegs zu sein in den nächsten Tagen oder irgendwo mit dem Zug unterwegs zu sein oder so.
Also Menschen in Österreich sind dazu aufgerufen, aufs Zugfahren nach Möglichkeit ganz zu verzichten, weil viele Teilabschnitte schon jetzt gesperrt sind. Eine Kollegin von uns, die muss in die Schweiz in den nächsten Tagen, die wollte das gestern und ist von Graz losgefahren und kam dann, sie wollte über Innsbruck fahren, kam dann um 23 Uhr, musste ein bisschen über den Süden, über Kärnten umgeleitet werden, kam dann in Villach an und da hieß es, es geht nicht mehr weiter. Und dann haben alle im Zug geschlafen und heute Morgen ging es dann nicht weiter, sondern wieder zurück nach Graz. Also die hat im Zug geschlafen, ist kein Meter vorwärts gekommen, sondern wieder zurück. Also wenn Deutsche jetzt glauben, mit dem Zug an diesem Wochenende durch Österreich reisen zu müssen, da kann man schon mal hängen bleiben und sich ziemlich ärgern. Auch das Autofahren wird nur im Notfall empfohlen, denn es ist nicht ganz ungefährlich. Es kann zu Hangrutschungen kommen, in Schneegebieten können Äste abbrechen, aber auch jetzt hier in Wien zum Beispiel ist es ziemlich windig, da kann auch immer mal wieder ein Ast abbrechen. Also auch Autofahren wird eigentlich empfohlen, davon abzusehen.
Wenn ich dich so erzählen höre, also allein in Niederösterreich 100.000 Feuerwehrleute, Gewehr bei Fuß, je nachdem, was da in den nächsten Tagen passiert. Das Bundesheer steht in Bereitschaft, um auch mitzuhelfen. Wird das in Österreich, was da jetzt in den nächsten Tagen erwartet wird, als schon etwas sehr Außergewöhnliches diskutiert?
Ja, auf jeden Fall. Also da, die Medien sind hier auch voll davon. Also die österreichischen Medien machen auch Live-Ticker. Es gibt auch manche natürlich, die das ein bisschen belächeln und sagen, was für ein großer Aufriss. Es ist doch noch gar nichts passiert, aber man weiß halt einfach, was für Wassermengen da kommen. Deswegen wird das hier schon ziemlich ernst genommen. Und wie gesagt, wenn man jetzt rausschaut, also es regnet und ist ziemlich windig. Also man merkt schon, dass es nicht ganz an den Haaren herbeigezogen ist, dass es nicht ungefährlich werden kann an diesem Wochenende.
Wir wissen ja auch inzwischen längst, dass mit den Folgen des Klimawandels immer öfter auch solche extremen Wetterereignisse drohen, dass sie auch eintreten. Wie geht Österreich mit diesem Trend um? Gab es in den letzten Jahren eine Debatte darüber? Gibt es Anstrengungen der Regierung, der Kommunen, der betroffenen Regionen, sich künftig noch ganz anders aufzustellen angesichts dieser Entwicklung?
Also in Österreich gibt es ja eine Parlamentswahl am 29. September und da wird natürlich jetzt gerade alles debattiert. Wir haben im Moment eine Regierung hier schwarz, also beziehungsweise türkis-grün, also die konservative ÖVP mit den Grünen. Und obwohl die Grünen mitregieren, ist die Regierung gerade wegen Klimaschutzpolitik stark in der Kritik, denn sie haben sich gestritten, konnten sich nicht einigen und haben es nicht auf die Reihe gebracht, einen Klimaplan bis Juni aufzustellen, wie es in der EU vorgegeben war. Und jetzt drohen EU-Strafen. Und dann gab es auch noch Zoff um das EU-weite Renaturierungsgesetz. Da geht es ja darum, Flächenversiegelungen entgegenzuwirken, Flächen wieder naturgetreu herzustellen. Das wäre ja gerade bei Hochwasser eine gute Maßnahme. Da sagte aber die ÖVP, das wollen wir nicht. Österreich hat genug grüne Flächen, die geschützt sind und die Landwirte dürfen nicht Probleme bekommen. Und dann hat trotzdem die grüne Umweltministerin Leonore Gewessler auf EU-Ebene für dieses EU-weite Gesetz gestimmt und hat auch die entscheidenden Stimmen geliefert, dass es eben durchgesetzt wurde und die ÖVP war mächtig sauer und sprach von einer großen Koalitionskrise. Also was Klimapolitik angeht, da läuft es in Österreich schon ziemlich holprig im Moment. Und wir haben jetzt die Wahl am 29. September und da könnte es gut sein, dass die FPÖ, die rechtspopulistische FPÖ, stärkste Kraft wird und dass es dann eine Regierung zwischen FPÖ und ÖVP gibt. Die Grünen werden mit großer Wahrscheinlichkeit raus sein aus der Regierung. Also wird es jetzt nicht klimafreundlicher in Zukunft in Österreich.
Also Klimaschutz und Vorbereitungen dafür, neue Strategien, das steht gerade nicht besonders hoch im Kurs in Österreich.
Also in Österreich gibt es natürlich schon viel Naturschutz und so, aber eben Österreich hat keine neuen Konzepte und ist da so ein bisschen hinterher.
Oliver, danke nach Wien.
Gerne.
Und jetzt im Studio Sandra Pfister aus unserer Wirtschafts- und Umweltredaktion. Grüß dich, Sandra.
Hallo, Jasper.
Also wir haben es gerade von Oliver Schosch in Wien gehört. Österreich wappnet sich. Auch Tschechien stellt sich für die nächsten Tage auf extremes Wetter und auf möglicherweise auch kritische Situationen ein. Ein Wintereinbruch, viel Schnee, Dauerregen. All das wird ja auch in Teilen von Süddeutschland erwartet. Das heißt, zumindest in einem Teil des Landes wird auch mit ordentlich Unwetter gerechnet für die nächsten Tage.
Ja, also du fragst mich als obersten Wetterfrosch der Umwelt.
Bekannt.
Genau, absolut bekannt. Ja, tatsächlich, also die Antwort ist tatsächlich ernster. Es soll in den Alpen regnen, im Bayerischen Wald, ab dem Chiemgau ostwärts, da könnte sich viel Wasser stauen. In der Lausitz ist Dauerregen angesagt, über dem Böhmerwald bis an den östlichen Alpenrand. Und klar, da kriegen wir vielleicht auch was aus dem Ausland ab. Das könnte insbesondere für Dresden relevant werden, wo ja auch gerade die Brücke so teilzerstört wurde, weil es in Tschechien eben so viel regnen wird oder viel Starkregen anfällt. Da muss man gucken, wie das so statisch funktioniert.
So sehr wir gucken müssen, wie schlimm es jetzt, wie gravierend es überhaupt in Österreich wird, in Tschechien wird, müssen wir natürlich dann ein paar Tage abwarten, wie schwerwiegend das dann auch im Osten Deutschlands, im Süden sich möglicherweise entwickelt. Aber das fügt sich ja in dieses Bild, was wir seit Jahren kennen. Viel Regen, viel Hochwasser, aber auch auf der anderen Seite Dürren, extreme Hitze. All das kennen wir jetzt seit vielen Jahren, wird immer häufiger, hat mit dem Klimawandel zu tun. Das wissen alle. Viele Kommunen haben sowas in den letzten 10 Jahren ja auch bei uns erlebt. Jetzt fand ich wirklich interessant, das Umweltbundesamt wollte wissen, haben die Städte, haben die Gemeinden denn einen Plan, um mit dieser Entwicklung umzugehen? Haben sie ein Konzept, um sich darauf besser einzustellen? Diese Befragung, das wollen wir mit dir natürlich auch jetzt noch mal klären. Was genau wollte denn das Umweltbundesamt herausfinden?
Also zum einen wollten sie herausfinden, wie viele Städte und Gemeinden solche Extremwetter, wochenlange Hitze, Dürren, Starkregen und so weiter, wie viele das schon erlebt haben überhaupt. Und da sagen bemerkenswert 3/4 der Kommunen, die geantwortet haben, ja, haben wir auch schon erlebt. Das sind überraschend viele, finde ich. Das heißt, die wissen eigentlich alle, da ist Druck im Kessel. Deshalb war die zweite Frage auch ganz spannend. Und was macht ihr dagegen? Habt ihr da schon ein Konzept? Habt ihr einen Plan, wie ihr euch darauf einstellen wollt? Und dann wird's wieder spannend, ja. Weil nämlich das Ergebnis ist, nur jede dritte Kommune sagt, dass sie sich jetzt schon darum kümmert. Und zwar nicht unter dem Label Klimaschutzstrategie, sondern die stecken das irgendwo anders mit rein, in irgendeinen anderen Plan. Aber irgendwo haben sie es dann auf dem Schirm, aber nur jede 8. Stadt oder jedes 8. Dorf, die haben wirklich eine explizite Klimaanpassungsstrategie. Danach wurde gefragt, also wirklich einen Plan. Jetzt kann man sagen, okay, immerhin macht jede 4. Kommune gerade einen Plan, aber nur jede 8. hat eben schon einen. Und dass sie in der Theorie einen haben, das heißt ja auch nicht unbedingt, dass der schon umgesetzt ist. Ja, das wäre so mein Fragezeichen dahinter.
So, und das klingt ja jetzt erstmal ein bisschen bestürzend für alle, die sagen, das haben wir seit 10 Jahren auf dem Schirm. Also spätestens würde ich mal sagen. Und jetzt sind 12% gerade einmal der Städte und Gemeinden, die jetzt schon ein Konzept erarbeitet haben. Woran liegt das denn?
Ja, die Standardantwort ist natürlich zu wenig Geld. Also ist der Klassiker, es ist allein Sache der Kommunen und der Länder, Geld dafür auszugeben. Es gibt zwar Fördermittel vom Bund, aber die bewegen sich eher im Millionenbereich und definitiv nicht bei 13 Milliarden Euro. Das ist das, was 2 Wirtschaftsinstitute gesagt haben, was man dafür braucht in den nächsten 10 Jahren. Ich mache mal ein Beispiel fest. Mannheim ist so eine der Städte, die am meisten betroffen sind vom Klimawandel in Deutschland. Die geben pro Jahr 10 Millionen Euro für Klimaschutz aus, also schon eine Menge, bis 2030. Aber davon müssen sie dann bezahlen, nicht nur die Flächenentsiegelung oder Trinkbrunnen, die irgendwo aufgestellt werden, sondern die müssen die Stadt klimafreundlich mit Energie versorgen. Die müssen städtische Busse anschaffen, die elektrisch fahren. Die müssen energieeffiziente Gebäude umrüsten. Also die haben für alles zu wenig Geld. Und diese Förderprogramme vom Bund, zum Beispiel für Stadtgrün, das ist zwar sowas, also wo Bäume gepflanzt werden, die geben zwar Geld, aber die geben das Geld erstmal nur einmal ad hoc. Und dann sagt Mannheim zum Beispiel, ja okay, da pflanzen wir ein paar Bäumchen, aber da hängt ein Rattenschwanz dran an Folgekosten. Ein einziger neuer Stadtbaum, der kostet 15.000 Euro, bis der überhaupt ja, lebensfähig ist. Den muss man bewässern und so. Also und dann das zweite starke Argument ist immer, wir haben zu wenig Leute. Also manche Städte haben tolle Ideen, die wollen irgendwie Schulhöfe begrünen oder helle Dächer bauen, die Licht reflektieren. Und dann fehlen den Architekten und Bauingenieure in der Verwaltung schon mal, die das überhaupt ausarbeiten könnten. Und es fehlen ihnen die Leute im Garten- und Landschaftsbau, die das umsetzen könnten. Also Stichwort Fachkräftemangel eigentlich.
Und so nachvollziehbar das jetzt auf den ersten Blick klingt, das ist ja schon am Ende irgendwie ein Totschlagsargument. Wir wissen, das Problem ist riesig, aber leider fehlen uns die Mittel, fehlt uns das Geld, fehlt uns das Personal. So viele Leute haben wir gar nicht in der Verwaltung, sich darum zu kümmern. Es gibt ja auf der anderen Seite auch Kommunen, die das jetzt schon sehr viel besser hinkriegen, oder?
Ja, und ich finde, die sollten wir uns auch gleich mal angucken, was die vielleicht besser machen. Viele sagen auch, es liegt gar nicht mal so daran, dass es zu wenig Leute gibt und dass es zu teuer ist, sondern es liegt auch daran, wie die Verwaltung aufgebaut ist. Die sprechen immer von Versäulung der Verwaltung. Ich glaube, man könnte auch einfach sagen, die linke Hand weiß nicht, was die rechte tut, weil es so viele Kästchen und Zuständigkeiten gibt. Eigentlich braucht es eine Stabsstelle, die sowas wie Klimaschutzanpassung koordiniert. Und zum Beispiel jetzt in Mannheim, da gibt es so eine. Also da gibt es so eine Frau, Koordinatorin für Hitzeschutz heißt die. Die arbeitet mit dem Umweltdezernat der Stadt zusammen. Und die nimmt alles in die Hand und die akkumuliert ja dann auch Wissen. Also es weiß ja auch nicht jeder, wo es welches Förderprogramm gibt oder Planungshilfen oder sowas. Also die zieht die so ein bisschen durch dieses Labyrinth irgendwie durch. Und dann finde ich ja mal abgesehen davon, dass es so eine Koordination braucht. Es geht ja nicht nur um Sachen, die neu geplant werden müssen. Es geht ja auch darum, dass das Alte irgendwie schon total verbaut ist, dass die Bögen versiegelt sind. Zum Beispiel jetzt wieder Mannheim, ne? Dieser Stadtplatz zum Beispiel, der ist versiegelt wie aus dem Bilderbuch. Da kann man nicht einfach aufreißen und neue Bäume pflanzen, weil die Stadt sagt, ja, darunter liegt eine Tiefgarage. Wenn die Wurzeln aus der Decke kommen oder wenn das Ganze zu schwer wird, dass die Decke durchbricht, das geht nicht. Da sind Leitungen drunter. Wenn die kaputt sind, dann muss man direkt rankommen zum Reparieren, so eine Wasserleitung oder eine Gasleitung, da darf kein Baum stehen. Also man muss ganz viel neu verlegen. Es ist schwierig, es ist aufwendig und es ist teuer. Was aber, finde ich, auch noch total wichtig ist, das fand ich nämlich sehr eindrucksvoll, es geht dann natürlich auch um Besitzstandswahrung und Interessen. In Umfragen sagen immer viele von uns, ja, wir sind dafür, dass der Parkplatz vor unserer Haustür, dass der umgewandelt wird in eine schöne Grünfläche und so weiter. So, wenn es dann ernst wird, da gibt es Proteste der Anwohner, das ist doch klar, weil die dann selber länger zu ihrem Auto laufen müssen. Oder weil der Baum den Blick aus dem schönen Altbaufenster verstellt. Also das Bundesinstitut für Bau und Stadt- und Raumforschung, die sagen, ja, wir suchen Modellstädte, mit denen wir solche Sachen ausprobieren können, dass man Asphalt aufbricht und auflockert. Und viele Kommunen sagen uns ab, weil die, ich sage jetzt mal ein bisschen salopp, weil ihnen das zu heiß ist, weil die Angst haben vor ihren Bürgern, dass sie ihnen wirklich aufs Dach steigen und diese unpopulären Maßnahmen dann eigentlich nicht mitmachen. Ja.
Gut, jetzt habe ich ein ganz gutes Gefühl dafür bekommen, wie vielschichtig das Thema ist und wie kompliziert es tatsächlich dann auch ist, wenn man mal richtig näher ranzoomt und sich eine Stadt wie Mannheim beispielsweise anguckt. Aber trotzdem, seit dem 1. Juli gibt es ja die Verpflichtung per Gesetz für Bund, Länder und Gemeinden, solche Strategien zu entwickeln. Ist das jetzt erstmal ein solcher Gummiparagraf, dass daraus nichts folgt? Oder müssen wir einfach konstatieren, weil die Herausforderungen so groß sind, das wird alles noch ganz schön lange dauern, bis da auch jede letzte Gemeinde wirklich gut vorbereitet ist auf das, was da möglicherweise kommt?
Ich glaube, Nummer zwei, es ist einfach ein langer Zeithorizont. Ich glaube, das wird schon Eigendynamik gewinnen, weil es dann Modellstädte gibt oder Modellkommunen, bei denen andere sich was abgucken können. Aber erstmal muss man ja sagen, viele haben noch gar nicht angefangen. Also die müssen erstmal in Bewegung kommen. Und selbst bei denen, die es schon getan haben, es ist nicht getan damit, dass man einmal irgendwas aufreißt oder einmal irgendwo ein Bäumchen pflanzt. Man muss das über Jahre hinweg begleiten. Und ich glaube, das ist ganz gut, sich jetzt darüber Gedanken zu machen, dass man sich da keine Illusionen machen darf. Das ist einfach so ein Langfristprojekt und das ist für Politik und für Bürger immer schwer auszuhalten, in etwas längeren Zyklen zu denken, die so 1, 2, 3 Jahre übersteigen.
Sandra, vielen Dank.
Gerne.
Es folgt die Unterzeichnung des Abkommens zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Republik Kenia über eine umfassende Migrations- und Mobilitätspartnerschaft.
Großer Bahnhof heute im Kanzleramt. Kenias Präsident William Ruto ist zu Gast bei Bundeskanzler Olaf Scholz. Unterzeichnet wird ein sogenanntes Migrationsabkommen. Welches Interesse Kenia und die Menschen dort an einer solchen Vereinbarung haben, darüber habe ich mit unserer Korrespondentin Navina Kotor in Nairobi gesprochen. Schön, dass wir sprechen können, Navina.
Ja, gerne.
Dieses Migrationsabkommen, das soll ja zwei Dinge erreichen, wenn ich es richtig verstanden habe. Fachkräfte aus Kenia sollen es in Zukunft leichter haben, nach Deutschland zu kommen, hier zu arbeiten, hier zu leben. Auf der anderen Seite soll es für Deutschland wiederum einfacher werden, Menschen aus Kenia, die ausreisepflichtig sind, wieder dorthin zurückzuschicken, zurückzuführen. Lass uns darüber sprechen, was das jetzt genau heißt. Welche Chancen sollen denn Fachkräfte aus Kenia künftig in Deutschland bekommen?
Ja, das Abkommen, das liegt vor mir. Das war bis vor ein paar Minuten streng geheim. Das Abkommen sieht vor, dass Fachkräfte, aber auch Auszubildende und Studierende aus Kenia einfacher nach Deutschland einreisen und dort arbeiten bzw. eine Ausbildung machen können oder Ausbildungsplätze suchen dürfen. Es ist auch vorgesehen, dass zum Beispiel Kenianer, die in Deutschland eine Ausbildung abgeschlossen haben oder ein Studium abgeschlossen haben, 2 Jahre Aufenthaltsrecht bekommen, in denen sie die Möglichkeit haben sollen, auf dem Arbeitsmarkt nach Arbeitsplätzen zu suchen. Und wie gesagt, es ist auch vorgesehen, dass Abschiebungen bzw. Rückführungen einfacher durchgeführt werden sollen. Wobei es wirklich wichtig ist zu betonen, dass die Zahl der Kenianer, die aus Deutschland zurückgeführt werden müssten, sehr gering ist, also deutlich unter 1.000. Und da ist jetzt keine große Bewegung zu erwarten.
Also es geht im Grunde bei diesem Abkommen gar nicht so sehr um diesen Teil, der gerade bei uns unglaublich heftig und zum Teil hitzig diskutiert wird, Rückführungen, Abschiebungen, wer, wann, wohin, sondern es geht in diesem Abkommen wirklich darum, Deutschland attraktiver zu machen, es viel einfacher zu machen, in Zukunft hierher zu kommen.
Genau, es ist von Saisonarbeitern die Rede, die Bereiche des Arbeitsmarktes, die für Kenianer interessant sein könnten oder die geöffnet werden, sind nicht wirklich definiert. Ich glaube, das ist ein Prozess, der jetzt Monate beziehungsweise vielleicht 1 bis 2 Jahre dauern wird. Wir kennen ja den Bedarf im Pflegebereich, den Bedarf in anderen Bereichen. Diese Kooperationen gibt es bereits und diese Art von Kooperationen, wo Leute hier vielleicht schon vorausgebildet werden, schon Sprachkurse belegt haben, das alles soll einfacher werden und es soll auch insgesamt mehr Visa geben. Wobei ich aus informierten Kreisen gehört habe, dass auch die Visavergabe deutlich unter 1.000 bleiben wird.
Unter 1.000? Das klingt jetzt nicht nach einem großen Wurf.
Nein, ich glaube, wir müssen tatsächlich abwarten, wie dieser Prozess gemanagt werden wird. Es gibt natürlich sehr viel Interesse hier. Es gibt Interesse am Goethe-Institut, die Sprache zu lernen. Aber für viele Berufe in Deutschland und auch Ausbildungsberufe ist weiterhin die Voraussetzung, dass man Deutsch auf dem Niveau B1, B2 spricht, also gute Sprachkenntnisse bereits vorweisen kann. Und diese Sprachkenntnisse zu erwerben in einem Land, in dem Deutsch eigentlich nicht gesprochen wird, in dem die Anrainerländer kein Deutsch sprechen, ist natürlich nicht so einfach. Da ist auch vorgesehen, und das hört man hier auch, dass an Universitäten verstärkt Deutsch unterrichtet werden soll. Auch außerhalb der Hauptstadt in Städten wie Eldoret an der Küste mehr Deutsch unterrichtet werden soll, sodass der Pool an Menschen, die vielleicht ein Interesse hätten, in Deutschland zu arbeiten, in Deutschland eine Ausbildung zu machen, größer wird.
Also ein paar Hürden wird es jetzt noch geben. Sprache und Sprachausbildung hast du als eine jetzt genannt. Aber dann frage ich mal andersrum, wie attraktiv ist es denn nach deinem Eindruck für Menschen in Kenia, diese Vorstellung, man geht sehr weit weg nach Deutschland, um dort zu arbeiten, um dort auch für eine ganze Weile zumindest zu leben?
Es ist, glaube ich, attraktiv für Kenianer nach Deutschland zu gehen, vor allem, wenn es einen Ausbildungsplatz oder einen Arbeitsplatz gibt, weil es die Möglichkeit gibt, ein geregeltes Einkommen zu haben, vielleicht etwas Geld zu sparen und damit die Familie in Kenia zu unterstützen. Das gehört hier wirklich immer noch zum Alltag, dass eine Person, die Geld verdient, andere Familienmitglieder unterstützt, Schulgebühren zahlt, für Kosten beim Arzt und so weiter aufkommt. Es ist auch sicherlich interessant, internationale Erfahrung zu sammeln, je nachdem, aus welchem Bereich man kommt. Es ist aber auch so, dass Personen, mit denen ich gesprochen habe, die beispielsweise in einem Kindergarten in Nordrhein-Westfalen arbeiten oder im Gesundheitsbereich als Krankenschwester in Niedersachsen gearbeitet haben, von Rassismuserfahrungen berichtet haben. Ich glaube, diese Erfahrungen werden auch über WhatsApp-Gruppen zwischen Interessenten und Kenianern, die bereits in Deutschland sind, ausgetauscht. Das andere große Thema ist das Thema, das auch für alle Menschen in Deutschland relevant ist, und das ist das Thema hohe Lebenshaltungskosten beziehungsweise die hohen Mieten. Die Fragen, wie viel Geld habe ich eigentlich am Ende, wenn ich in Deutschland arbeite? Lohnt sich das für mich? Wie schwierig ist es, eine Wohnung zu finden? Wer ist überhaupt bereit, mir eine Wohnung zu vermieten? Das sind auch alles Fragen, die Leute bewegen. Und ich glaube, wir werden in den nächsten 12 bis 18 Monaten sehen, wie diese Erfahrungen verlaufen und ob das dazu führt, dass Kenianer Lust haben, nach Deutschland zu kommen, vorher die Sprache zu lernen, in Deutschland weiter die Sprache zu lernen, oder ob das Feedback eher negativ ist.
Ist denn der Eindruck auch, dass sich Menschen, die hier vielleicht eine Ausbildung machen wollen oder schon eine Ausbildung haben und nicht als Fachkraft irgendwo arbeiten wollen, dass die sich überlegen, das für eine Weile zu machen und dann wieder zurück nach Kenia zu gehen? Oder ist schon auch eine Option, quasi den ganzen Lebensmittelpunkt auf Dauer nach Deutschland zu verlegen? Oder ist das schon viel zu weit gedacht für den Moment?
Ich glaube, das ist für viele erstmal eine mittelfristige Sache. Man geht nach Deutschland, man verdient Geld, man versucht etwas Geld zurückzuschicken oder zu sparen. Und dann kommt es, glaube ich, immer darauf an, ob man dort Kinder bekommt, ob man dort verwurzelt ist. Ich glaube, die andere wichtige Sache ist, dass natürlich Deutschland nicht das einzige Land ist, das sich um kenianische Arbeitskräfte bemüht. Die kanadische Regierung hat hier große Schilder aufgehängt, auf denen ganz klar steht, dass Kanada ein attraktiver Arbeitsmarkt für Kenianer wäre, die in bestimmten Bereichen qualifiziert sind. Es gibt auch Anwerbungen aus Großbritannien, aus den USA. Und es ist natürlich wichtig zu betonen, dass wenn man in diese Länder emigriert aus Kenia, man keine weitere Sprache lernen muss, sondern einfach auf Englisch arbeiten kann.
Und dann kommt hier vielleicht noch ganz aktuell gewissermaßen dazu die Sorge, die im Moment eher wächst, als sie abnimmt, dass man in Deutschland durchaus Erfahrungen mit Rassismus macht, dass es Wahlergebnisse gibt von Parteien, die als rechtsextrem offiziell gewissermaßen vom Verfassungsschutz eingestuft sind. Also das hast du ja auch erwähnt. Das dürfte natürlich für viele Leute auch eine Rolle spielen, wenn sie sich das überlegen.
Ja, natürlich. Also diese Krankenschwester, von der ich eben erzählt habe, hat 5 Jahre in Deutschland gelebt, hat dort eine Ausbildung als Krankenschwester gemacht, hat dann 2 Jahre in dem Krankenhaus gearbeitet und war gezwungen, mehrmals Anzeige zu erstatten, weil es körperliche Übergriffe gab, weil sie angegriffen wurde, weil sie beschimpft wurde. Und das ist eine Erfahrung, die sie schockiert hat und die auch dazu geführt hat, dass sie nicht weiter in Deutschland leben und arbeiten wollte. Und ich glaube, das sind Erfahrungen, die dann auch zurückgespiegelt werden und die Entscheidungen der Leute beeinflussen.
Klar, sowas spricht sich wahrscheinlich sehr schnell rum. Und dann gibt es eben vielleicht auch attraktive Angebote aus Kanada, aus Großbritannien, hast du erwähnt, aus den USA, wo es ja auch keine Sprachenbarriere gibt. Und jetzt haben wir viel über die Perspektive von Menschen gesprochen, die das vielleicht sich überlegen oder sich vorstellen könnten. Was ist eigentlich mit der Regierung von Kenia? Warum hat die dieses Abkommen mit vorangetrieben und jetzt auch dann unterzeichnet?
Ja, der kenianische Präsident ist ja sehr, sehr oft in Deutschland, ist sehr beliebt im Westen. Er versucht es als Coup zu verkaufen, dass er quasi Arbeitsplätze, die dringend benötigt werden, im Ausland mitgeschafft hat. Dass er es erleichtert hat, dass Kenianer ins Ausland reisen können und dort arbeiten können. Es ist auch wichtig zu verstehen, dass Kenia sehr, sehr davon profitiert, wenn Kenianer im Ausland arbeiten, weil die Devisen, die zurückgeschickt werden, ob das jetzt in Euro ist oder in Dollar ist oder in anderen Währungen, sowohl wichtig ist für die Familien, die hier leben, aber auch für die Staatskasse. Denn diese Devisen werden benötigt, um Schulden zurückzuzahlen, die das Land hat. Schulden, die Herr Ruto tilgen muss. Und er versucht, ähnliche Abkommen mit anderen Ländern zu verhandeln, ist in Gespräch mit Ländern wie Saudi-Arabien. Auch da geht es um bestimmte Bereiche, in denen Kenianer arbeiten sollen. Denn ihm ist es wirklich wichtig, dass so viele Devisen wie möglich in das Land zurückfließen.
Und nun ist es, glaube ich, auch in Kenia selber tatsächlich so, dass es dort eine hohe Arbeitslosigkeit auch unter jüngeren Menschen gibt. Aus dieser Perspektive kann man natürlich diese Politik zumindest nachvollziehen, woher das kommt. Aber wenn du jetzt davon sprichst, dass es auch Kontakte zu anderen Ländern gibt, gibt es nicht auch diese alte Sorge, die es immer in solchen Fällen gibt, dass das Land auf diesem Wege viele Menschen verliert, die sehr gut im Land ausgebildet wurden und die dann eben nicht mehr zur Verfügung stehen, sondern irgendwo anders hingehen und da ihr Geld verdienen und damit für das Land verloren sind? Brain Drain, ja, natürlich, heißt das Stichwort dann immer.
Genau, diese Sorge gibt es natürlich. Wenn wir jetzt zum Beispiel uns die Zahlen im Gesundheitsbereich anschauen, das ist ja tatsächlich ein Sektor, in dem Arbeitskräfte in Deutschland gesucht werden, ist es hier so, dass ein Arzt auf 5.623 Patienten im Schnitt kommt. Das sind mehr als 5-mal so viele Patienten, wie die WHO empfiehlt. Das heißt, einen Arzt aus Kenia abzuwerben, hätte für das Gesundheitssystem hier sehr schwerwiegende Folgen. Also die Menschen sind bereits unterversorgt. Das Gleiche gilt für Krankenschwestern. Das bedeutet natürlich nicht, dass wenn Leute sich von sich aus bewerben, die nicht genommen werden und die kein Visum bekommen. Ich glaube, deshalb ist auch der Bereich Ausbildung von Pflegekräften sehr, sehr wichtig. Aber diese Diskussion um Braindrain Problem gibt es natürlich auch in anderen Bereichen, wenn es um Erzieher geht, wenn es um Lehrer geht. Wie gesagt, die kenianische Kindergärtnerin, die nach Deutschland gegangen ist, die wird natürlich auch hier in Bildungseinrichtungen gesucht. Und das ist ein Thema, aber das ist ein Thema nicht nur, wenn es um Deutschland geht, aber auch um andere Länder. Und ich glaube, es gibt ja auch die Hoffnung, dass man in Kenia zum Beispiel Leute aus dem IT-Bereich anwerben kann. Nairobi ist ein Technologiestandort, es gibt viele Startups, die großen Unternehmen Microsoft, Google, Meta haben sich hier angesiedelt, aber mit denen wird man auch konkurrieren, wenn man versuchen wird, IT-Spezialisten nach Deutschland abzuwerben.
Und das war der Tag für diesen 13. September 2024. Das Team heute, Justina Bronska, Stefan Görmer und Jasper Barenberg. Rückmeldungen jeder Art wie immer sehr gern an dertag@deutschlandfunk.de und tschüss.